Unser Sprachmagazin heute mit Hendrik Heinze. Freue mich sehr, dass Sie zuhören. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht erneut. Worte, die die Welt beherrschen. So heißt ein neues Buch von Jörg Lau. Er ist Außenpolitik-Experte der Zeit in Berlin. Es geht darin um die Sprache der Außenpolitik, um ihre Phrasen und Plattitüden von Abschreckung über Flächenbrand bis Zwei-Staaten-Lösung. Und hier kommen wir als Sprachmagazin ins Spiel. Da wollen wir mehr wissen in diesem Zeitalter der globalen Krise. Grüß Sie, Herr Lau in Berlin.
Freue mich sehr.
Ich mich auch. Ich kann nicht mehr ganz genau sagen, wann sich zum ersten Mal dieses Gefühl einstellte, etwas stimmt nicht mit der Sprache, in der wir in Deutschland über die großen Fragen der Außenpolitik streiten. So beginnt Ihr Buch, Herr Lau. Und wenn Sie sich auch nicht an das erste Mal erinnern, so doch an einen besonderen Moment der Entfremdung. 13. Mai 2008, Jekaterinburg. Was ist da passiert?
Ja, da hat der damalige Außenminister, heutige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine große Rede zur Politik, künftigen Politik mit Russland gehalten. Da hat er ein Wort vorgeschlagen, Modernisierungspartnerschaft, das dieses Verhältnis auf den Punkt bringen sollte. Ja, und das war eine sehr ambitionierte Rede, also ein großes Angebot an Russland zu kooperieren, politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich und so weiter. Und 12 Wochen später ging der Krieg in Georgien los, wo Russland dann dieses kleine Land im Kaukasus überfallen hat. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, oh, da herrschen offenbar sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie man europäisch Nachbarschaftspolitik machen will zwischen Deutschland und Russland.
Sie schreiben auch davon, wie gänzlich unbeeindruckt es die deutsche Politik dann im Weiteren zurückließ, dass Russland da gerade Georgien überfallen hatte.
Genau, man muss schon sagen, also dieses Partnerschaftsangebot wurde jedenfalls insofern ausgeschlagen, als Russland auf Militär, auf Gewalt, auf Expansion gesetzt hat. Und dieser Begriff Modernisierungspartnerschaft, der wurde aber einfach immer weiter verwendet, jahrelang noch, so als wäre einfach nur das Angebot, das wir gemacht haben, nicht gut genug gewesen. Man hat keine Konsequenzen daraus gezogen, dass man eigentlich mit diesem freundlichen Angebot gescheitert ist.
Und war dabei sehr unaufrichtig gegen sich und andere, oder? Lässt sich so sagen?
Das, glaube ich, kann man schon so sagen. Oder sagen wir naiv, gutmütig, nicht willens, den Dingen ins Gesicht zu blicken, sozusagen der harschen russischen Politik auch zu begegnen. Ja? Das ist, glaube ich, im Rückblick das, was an diesem Begriff hängt, ja.
Ein Verhalten natürlich, zu dem verschleiernde Sprache einen Beitrag leisten kann. Herr Lau, wir sprechen miteinander unter dem Eindruck der Geschehnisse in der Türkei. PKK-Chef Öcalan hat seine Kämpfer aufgefordert, die Waffen niederzulegen nach über 40 Jahren. Und unser Auswärtiges Amt sagt dazu, damit biete sich die, Zitat, historische Chance, die jahrzehntelange Spirale von Terror, Gewalt und Vergeltung zu durchbrechen. Ist an sich ja nicht so schlecht. Sie allerdings mögen die Gewaltspirale als Begriff gar nicht so gern. Wieso denn nicht?
Genau, also was mich daran stört, ist, dass da so eine Art Automatismus suggeriert wird von Reaktion und Gegenreaktion. Die Spirale der Gewalt, Cycle of Violence heißt das auf Englisch, hat ja so etwas von Unabhängigkeit von den Akteuren und von ihren jeweiligen Kalkülen, so als wäre das ein Mechanismus, der dann einfach losgeht. Und das Bild Gewaltspirale, das kommt ja eigentlich aus dem Bereich der häuslichen Gewalt, wo es tatsächlich solche Abhängigkeitsverhältnisse gibt, wo ein Partner gewalttätig wird und das Opfer sozusagen durch das Nicht-Gegenhalten dieses Verhalten immer stärker sozusagen wieder provoziert und eine Art von missbräuchlicher Beziehung besteht. Das finde ich für die Politik und für ein Verhältnis von einer Terrorgruppe wie der PKK und der Türkei völlig unterkomplex mit diesem totalen Klischee, das immer wieder verwendet wird, diese komplizierte Beziehung zu beschreiben, wo ja beide Akteure Entscheidungsmöglichkeiten haben. Man kann so oder so auf die jeweilige Lage reagieren. Und es ist durchaus keine Gewaltspirale, die immer wieder einschnappt, sozusagen.
Wenn Sie mir die Gegenrede gestatten, wer Spiralbilder verwendet, sage ich, der muss das deswegen ja nicht blind und gedankenlos tun. Wer so spricht, der kann ja genau das im Sinn haben, eine Gewaltdynamik, die die Gegenseite immer noch brutaler handeln lässt. Ja, es würde andere Entscheidungen geben, man hätte andere Entscheidungen treffen können, aber gerade das ist ja Teil der Dynamik, dass friedliche Optionen eben nicht mehr gewählt werden, oder? Habe ich Unrecht?
Ja, aber... Das ist richtig, aber das Bild der Gewaltspirale aus dem häuslichen Bereich übertragen auf die Politik suggeriert eine Art von Abhängigkeit, die ich nicht sehe. Und die macht es ganz schwer zu beschreiben, welche Strategien bei den jeweiligen Akteuren dahinter stecken. Das wird ja auch sehr oft für den Nahostkonflikt angewendet. Ne? Und da hat man dann das Bild von einem Täter und einem Opfer. Das ist, was die Gewaltspirale im häuslichen Bereich bedeutet. Und das sehe ich so nicht. Ja? Auch die PKK ist kein Opfer. Die stilisiert sich als Opfer der türkischen Politik. Die hat aber eine unfasslich brutale Terrorkampagne gefahren. Ja, und sie ist durchaus nicht genötigt gewesen, so immer weiterzumachen, sondern es hätte auch andere Optionen gegeben. Das ist eigentlich mein Punkt dabei.
Vernebelnde Sprache erneut. Was anderes noch, eine historische Chance sieht das Außenamt in Öcalans Aufruf. Viktor Klemperer zum Beispiel, der hätte sich aus seiner Beschäftigung mit der Nazisprache sehr an dem historisch gestört, weil eben bei den Nazis auch alles Mögliche stets und immer historisch war und bis dato unerreicht. Wie sehen Sie das? Der Begriff ist doch ganz üblich inzwischen, oder?
Ja, das verwendet man da letztlich, um zu sagen, wichtig. Historisch ist auch eine abgedroschene Phrase, sollte man sehr sparsam mit umgehen. Zumal wir das ja nicht wissen, ob das wirklich in der Geschichte als ein solcher möglicher Einschnitt gesehen werden wird.
Der Gesprächsfaden, der nicht abreißen darf, der beschäftigt Sie auch in Ihrem Buch »Worte, die die Welt beherrschen«. Jetzt war Frankreichs Präsident Macron in Sachen Ukraine im Weißen Haus und der hatte in Sachen Gesprächsfaden eine sehr klare Position. Wir hören mal rein.
Meine Erfahrung mit Präsident Putin ist, zum Ersten, ich finde es immer gut, mit allen Staats- und Regierungschefs zu sprechen, auch wenn man nicht einer Meinung ist. Ich habe meinen Dialog mit Präsident Putin nach Butscha und den ganzen Kriegsverbrechen abgebrochen. Wir konnten seinerzeit nichts von ihm erwarten. Aber jetzt besteht ja die Chance, die große Chance, dass es einen neuen Anfang gibt. Wir haben hier eine neue Regierung in den Vereinigten Staaten von Amerika und es ist tatsächlich eine sehr gute Gelegenheit für Präsident Trump, auch mit Präsident Putin wieder ins Gespräch zu kommen.
Emmanuel Macron, der davon erzählt hat, dass er überhaupt keine Probleme hatte, auch mal einen Gesprächsfaden zu kappen, in diesem Fall den mit Präsident Putin. Herr Lau müsste ihn in seiner Klarheit eigentlich imponiert haben, oder?
Das finde ich genau einen richtigen Punkt. In Deutschland wird dieses Wort Gesprächsfaden meistens im Zusammenhang benutzt, dass man sagt, wir dürfen den nicht abreißen lassen, als wäre damit schon das Unglück programmiert. Das ist eine Formel, die politisch naiv ist und dieses Verhältnis des Sprechens, des Dialogisierens auch unnötig moralisiert. Wenn ich nicht bereit bin, zu bestimmten Bedingungen eben nicht zu sprechen und den Kontakt abzubrechen, werde ich von der anderen Seite nicht ernst genommen. Auch die Kommunikation nicht fortzusetzen unter bestimmten Bedingungen ist eine wichtige Art der Kommunikation. Ja, und dieses Reden um jeden Preis kann umgekehrt eine ganz fatale Art der Kommunikation sein, die der Gegenseite letztlich signalisiert, man kann immer weitermachen, man kann weiter eskalieren, man kann weiter seine Machtpolitik betreiben. Und deshalb, glaube ich, muss man dieses Klischee der Gesprächsfaden, der nie abreißen darf, das muss man sehr in Frage stellen.
Nun findet ja vielleicht der Wesenskern der Diplomatie in der Floskel seinen angemessenen Ausdruck. Und nur in der Floskel. Würde man immer sagen, was Sache ist, dann wäre man ja kein Diplomat, oder?
Richtig. Aber das Thema Diplomatie ist überhaupt super interessant, weil wir in Deutschland einen sehr starken Wert darauf legen, weil wir auch sonst kaum andere Möglichkeiten haben, unsere Interessen durchzusetzen. Und da liegt, finde ich, ein gewisses dunkles Geheimnis dieser etwas verkitschten Rede von der Diplomatie. Wenn ich die Diplomatie nicht durch Sanktionen oder durch militärische Macht hinterlegen kann, dann bin ich kein Gesprächspartner, der wirklich Gewicht zum Tisch bringt. Und das ist jetzt zum Beispiel bei der Situation in der Ukraine die Lage. Die Europäer werden einfach nicht ernst genommen, weil sie letztlich keine Machtmittel haben, um Alternativen zur Verhandlung der Gegenseite aufzuzeigen. Ja, also es gehört, die Diplomatie ist keine Alternative zur militärischen Macht und zum Sanktionieren, sondern das ist ein Mittel in so einem Kontinuum von verschiedenen Methoden, die man anwendet.
Wie kommt es, dass Sie das wissen und das Außenamt scheinbar nicht?
Nein, die wissen das natürlich auch. Sie verstecken nur, dass wir leider zu sehr blank sind auf der anderen Seite mit einem übermäßigen Reden von diplomatischen Lösungen, von denen ich sagen würde, die setzen voraus, dass irgendjemand auch drohen kann. Das hat man zum Beispiel bei den Kriegen auf dem Balkan gesehen, die in den 90er Jahren dann befriedet worden sind durch eine massive Drohung der Amerikaner. Das war die Voraussetzung dafür, dass man dann zu einem voraussetzungsvollen Frieden in Dayton kam. Ja? Und genauso ist es eigentlich bei allen Verhandlungen. Zum Beispiel nehmen wir die Entspannungspolitik der 70er Jahre, die immer so als Ideal hochgehalten wird, als Willy Brandt große Durchbrüche erzielt hat mit Polen, mit Russland, damals Sowjetunion. Damals waren die Verteidigungsausgaben Deutschlands bei 3,5%. Wir haben aus einer Position der Stärke, heute würde man sagen der Aufrüstung, verhandelt. Es wird aber immer wieder ausgeblendet. Man tut so, als wäre das einfach nur der gute Wille von Willy Brandt gewesen, der am Ende auch bei der Sowjetunion zum Einlenken mitgeführt hat.
Jörg Lau in Berlin. 80 Begriffe haben Sie in Ihrem Buch aufgeführt, an deren Verwendung vor allem Sie sich stören. Da ist alles dabei, von Abschreckung bis Besonnenheit, der zweite Vorname von Olaf Scholz, wie wir wissen. Entspannungspolitik auch, feministische Außenpolitik, Gewaltspirale, wir sprachen darüber. Wissen Sie, was mir fehlt? Das robuste Mandat, die Lüge der interventionistischen Außenpolitik.
Genau, das robuste Mandat ist auch so eine Nebelformel, mit der man ja verschleiert, dass das letztlich ja eine Lizenz zur Anwendung von Gewalt ist. Das ist so ein bisschen typisch deutsch, ne? Da sagen wir robustes Mandat dazu. Genau.
Ja, Stoff für einen zweiten Band, ja.
Absolut, es kommen auch ständig neue Worte dazu, die man aufklären muss.
Herr Lau, in guter linker Tradition, Kritik und Selbstkritik. Die Sprache der Außenpolitik ist mein Handwerkszeug, schreiben Sie. Ich habe ein berufliches Interesse daran, dass Begriffe, die ich verwende, die ohnehin unübersichtliche Weltlage nicht weiter vernebeln, sondern sie ordnen und verständlich machen. Wenn man aber wie Sie jetzt Woche für Woche die Zeitung vollschreiben muss, dann lässt sich wahrscheinlich nicht jede Phrase vermeiden. Ich habe nicht nachgezählt in Ihren Texten, aber der ein oder andere Flächenbrand, der wird zu finden sein in Ihren Artikeln.
Ja, genau, das ist auch eigentlich die Geschichte, wie ich auf dieses Projekt gekommen bin. Dass mir das selber immer wieder mal aufgefallen ist, dass ich Worte verwendet habe wie, sagen wir mal, die internationale Gemeinschaft oder hier braucht es eine europäische Lösung. Wir müssen auf Augenhöhe sprechen und so weiter. Es gibt alle möglichen dieser Phrasen und irgendwann habe ich gedacht, das ist nicht gut. Es ist auch ein Versuch der Selbstaufklärung, dieses Buch geschrieben zu haben. Ja, oder nehmen wir einen anderen Begriff, nukleare Teilhabe. Das ist das Wort, mit dem in Deutschland bezeichnet wird, dass wir Atombomben hier in Deutschland lagern und dass die im Zweifelsfall auch von deutschen Flugzeugen ins Ziel gebracht werden müssen.
Wenn denn eins darüber fliegt, genau.
Ne, darüber spricht man seitens der Politik nicht so gerne. Ich fände das aber sehr wichtig, dass auch Bürger darüber aufgeklärt werden, was für ein Arrangement wir da haben. Ja, gerade jetzt in dieser gefährlichen Lage mit permanenten russischen Drohungen eines nuklearen Angriffs ist es doch wichtig, darüber zu reden, was da vorgesehen ist seitens der NATO. Ja, und zumal, wenn die Amerikaner auch noch signalisieren, dass sie vielleicht gar nicht mehr zur Verfügung stehen. Also, und da haben wir diese komischen Begriffe, nukleare Teilhabe, das klingt, als hätte sich die Gewerkschaft das ausgedacht. Ja, Partizipation und so weiter. Nein, es geht dabei um Abschreckung und um im Ernstfall sehr, sehr gefährliche Dinge.
Und um den Sachverhalt eben, dass in der Eifel Atombomben liegen, ne? Was heutzutage, richtig, unterstelle ich, nicht mehr viele wissen. Das war mal anders.
Ja.
Sie sind Jahrgang 1964. Sie haben viel erlebt, unter anderem bewusst 8 Außenminister: Genscher, Kinkel, Fischer, Steinmeier, Westerwelle, Gabriel, Maas, Baerbock. Wer hat Sie da besonders beeindruckt im Hinblick auf die sprachlichen und intellektuellen Fähigkeiten vor allem?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Keiner, würde ich sagen. Und das ist wirklich ein Genner. Ich möchte da auch wirklich eine Debatte anstoßen, dass diese vernebelnde Sprache, die natürlich Diplomaten, wenn sie verhandeln, in gewisser Weise brauchen. Also natürlich sollen Diplomaten nicht immer die Wahrheit sagen. Die müssen Unklarheiten benutzen dürfen. Aber ich finde, gegenüber der Öffentlichkeit ist in dieser super gefährlichen Lage, in der wir leben und in der desorientierenden Weltsituation, angezeigt, dass wir klarer und deutlicher darüber sprechen, was Deutschland kann, was wir uns vornehmen müssen und wovon wir vielleicht auch die Finger lassen müssen. Und da ist leider keiner derjenigen, die Sie genannt haben, ein großes Beispiel.
Vielleicht wird es ja jetzt anders. Das Außenamt, muss man sagen, geht klassischerweise an den kleinen Koalitionspartner. Seit fast 60 Jahren ist das so. Ja, was meinen Sie, welchen Außenminister wird uns da der Osterhase ins Nest legen? Doch von der SPD jemanden, oder?
Normalerweise müsste das so sein. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Amt wäre, was nicht uninteressant wäre, zum Beispiel für Boris Pistorius. Der hat ja schon sich mit Außen- und Sicherheitspolitik beschäftigt, der ist dort präsent, ist auch schon viel gereist. Und dem würde ich zugestehen, dass er eine Art hat, mit gefährlichen und beunruhigenden Themen so umzugehen, dass man den Eindruck hat, hier wird mir nichts vorgemacht und hier werde ich schon mit allen möglichen beunruhigenden Dingen konfrontiert. Der könnte, glaube ich, gut vermitteln, wie Deutschland sich jetzt neu aufstellt in Europa und in der Welt.
Sagt Jörg Lau, Außenpolitik-Experte der Zeit in Berlin. Worte, die die Welt beherrschen, heißt sein Buch, was die Phrasen der Außenpolitik wirklich bedeuten. 18 € kostet es, ist erschienen bei Drömer Knauer und ist zu haben jetzt in den Buchhandlungen. Herr Lau, danke, dass Sie bei uns waren.
Ich danke Ihnen sehr für die Einladung.